unserer Freundin aller Welt. Seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, auf unerschütterlichen Grundlagen
und wir werden nicht ruhen und wir werden nicht rasten, bis ganz Deutschland wieder vereint ist, wieder vereint.
Wir erleben tief bewegt, dass sich die Berliner Mauer endlich für alle unsere Landsleute öffnet.
Wahnsinnig, kann ich nicht sagen, ja?
Wahnsinnig, und eine Begrüßung ist das. Also, wir sind, also, kann man nicht beschreiben.
Als das grüne Band noch grau war. Grenzgeschichten. Eine Podcast-Reihe von Ines Godatzka im Auftrag des Landesheimatbunds Sachsen-Anhalt. Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dort, wo früher Stacheldraht und Wachtürme die Freiheit der Menschen beschnitten, verläuft heute das grüne Band. Es ist Erinnerungsort und nationales Naturmonument gleichermaßen und erstreckt sich allein zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt über 343 Kilometer. Wer hier mit den Menschen ins Gespräch kommt, muss auch 4 Jahrzehnte nach dem Ende der DDR nicht lange suchen, bis er auf Spuren der Teilung stößt. Die Journalistin Ines Godatzka hat die DDR als Kind und Jugendliche noch erlebt. Seit vielen Jahren befasst sie sich mit der deutschen Teilung. Sie hat ja auch mein Leben in der DDR geprägt, sagt sie. Die persönliche Nähe zum Thema sieht sie als Vorteil. So bekommt sie einen leichteren Zugang zu den Menschen. Für diesen Podcast hat sie mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Ost und West gesprochen, über deren Leben an und mit dieser früheren Grenze. Und über eine Grenze, die oft bis heute nachwirkt. Bei ihren Recherchen ist Ines Godatzka in vielen ehemaligen Grenzgemeinden unterwegs gewesen. Erste Ergebnisse sind zu einem Buch geworden, das 2023 erschienen ist. Im Lauf der Zeit entstand zwischen der Autorin und ihren Gesprächspartnern eine emotionale Verbindung, die zu offenen und sehr authentischen Schilderungen beitrug. Und zu der Idee, mit dem so entstandenen, umfangreichen Tonmaterial diese Podcast-Reihe zu starten. In dieser Folge Ute Juschus, die mit ansehen musste, wie ihre Heimat systematisch zerstört wurde. Die Lage ihres Geburtsorts Groß-Grabenstedt in unmittelbarer Nähe zur innerdeutschen Grenze galt als Sicherheitsrisiko. Und so verschwand das Altmarkdorf zunehmend von der Landkarte und aus dem Leben seiner Bewohner, die mit der Schleifung des Ortes auch ihre Heimat verloren.
So, jetzt sind wir in Groß-Grabenstedt und wir stehen vor dem Stein zur Erinnerung an Groß-Grabenstedt-Dorf der Zwangsaussiedlung. Seit wann gibt es den Stein hier eigentlich?
Seit 2016.
Ah, noch gar nicht so lange, ja? Mhm. Wer hat den gesetzt?
Die ehemaligen Bewohner und Nachkommen von Groß-Grabenstedt.
Okay. Und der Stein steht quasi direkt neben dem alten Friedhof?
Ja.
Können wir da noch rein?
Wir können es mal probieren.
Wir laufen durch Groß-Grabenstedt. Auf dem ehemaligen Friedhof gibt es ein paar Gräber, die bis heute gepflegt werden. Aber das Dorf ist verschwunden. Trotzdem sind da noch Menschen, die sich daran erinnern, ja, sich danach sehnen. Ute Juschus gehört zu ihnen. Wenn man mit ihr entlang der grün bewachsenen Wege läuft, dann deutet sie mit der Hand oft auf Besiedlungsspuren. Sie kennt jeden Winkel und sie hat Fotos dabei.
Lass uns mal zu der Stelle gehen, wo dein Wohnhaus
lag. Ja, da kommen wir auch runter, aber hier die Ecke,
ja.
Da bleiben wir erst einmal. Da kann ich dir denn das dann auch zeigen, wo die Schule war.
Ja.
Ja, ist dann der Schulweg nach Kleingrabenstedt, den die Kinder dann nutzten, um hier zur Schule zu kommen. Und wir dann auch in den ersten Jahren, also bis 61, zum Einkaufen fuhren, Fahrrad entlang.
So. Wir stehen also jetzt hier an so einer kleinen Einbiegung.
Richtig.
Und da stand früher.
Das ist die Ecke. Das
ist
die Ecke, da ist ein Arbeiterwohnhaus, das ist auch ein Arbeiterwohnhaus. Und die hatten, die Landleute dort hatten ja auch Tiere, sodass die also auch sehr viele Stallungen hatten. Und hier sehen wir also nochmal die Schule.
Ja. Wo stand die genau? hier
dort,
rechts.
Wo das Grün ist jetzt, ah, ja, wo du, das ja. rauswächst. Hier vorne war also noch ein ja. Arbeiterwohnhaus.
Ja.
Ja, hier. Ja.
Ne? Ist unvorstellbar, man kann sich das nicht vorstellen. Also.
Auf der anderen Seite, mhm. da wohnte also meine Schwiegermutter dann noch.
Ja. Weißt du aus Mut jetzt noch eine Stelle, wo man noch so ein bisschen Besiedlungsspuren sieht? Also so ja, Fundamentreste und
würde
so?
Würde man, aber da kommst du jetzt nicht ran.
Kommt man jetzt nicht ran.
Ja, da kommt man jetzt.
Denn als wir das letzte Mal hier waren, kann ich mich erinnern, dass man so Reste von Treppen gesehen hat oder ja, von Fundamenten.
Beziehungsweise auch dort, aber da möchte man jetzt nicht mehr durchgehen.
Wie ist das jetzt, wenn wir hier stehen? Ist das für dich eher Trauer oder eher Beruhigung oder so eine Mischung?
Für eine Mischung. Einfach eine Mischung. Ja, mhm. Traurig, dass es alles weg ist, ja. Aber dann, doch, hier hast du dich wohlgefühlt. Ja, hier war das schön. Ja. Und man sieht auch, ja, ringsherum so viele Bäume, so viel Natur. Natur pur, ja, und das ist eben toll.
Zu Besuch in Henningen im Kreis Salzwedel. Ute Juschus hat zu Baumkuchen und Kaffee in ihre gemütliche Küche eingeladen. Sie erzählt von dem Ort, in dem sie 1945 geboren wurde.
Groß Gramstedt war ein pulsierendes Dorf. Es wohnten 6 Großbauern mit ihren 4 Seitenhöfen dort, ein Mittelbauer. Wir hatten 6 Landarbeiterhäuser. Dabei waren dann sogar 2 Häuser, da kann ich mich noch daran erinnern, weil das immer in den Häusern ein bisschen gestunken hat, wo Mensch und Tier unter einem Dach waren.
Aha.
Ja. So, wir hatten eine super schöne, niedliche Kirche. Glockenturm war von außen. Und eine Schule. In dieser Schule wurde ich 1951 eingeschult. Wir hatten auch eine Wassermühle.
Ja.
Genau an der Grenze Niedersachsen, Sachsen-Anhalt.
Ja.
Hatten eine Gaststätte, etwa 1 Kilometer entfernt auf der Straße nach Kleingrabenstedt.
Also du hast dich da als Kind sehr, sehr wohl gefühlt.
Ja, besonders im Frühjahr fühlte ich mich wohl. Wir durchstreiften oft die Wälder, denn dort blühten ja so viele schöne Frühblüher.
Du hast eben schon erzählt, dass Groß-Grabenstedt für dich im Prinzip die Heimat ist.
Ja, ja. Ja, ich habe mich also in Groß-Grabenstedt wohlgefühlt. Mhm. Ja, wir hatten Möglichkeiten zum Spielen,
ja.
Sogar auf der Straße. Mhm. Denn da war ja noch nicht so viel Betrieb.
Mhm.
Ja, wir spielten Suchen um die Kirche rum. Wir Treibball auf der Straße entlang, ja, das war ganz, ganz klasse. Dorf selbst waren damals, kann man sagen, so 50, 60, 70 Leute.
Ah,
ja.
Okay, also man kannte einander.
Man kannte sich, nicht? Mhm. Und es kamen dann ja immer wieder neue noch hinzu, neue Arbeiter jetzt, ja.
Und Groß-Grabenstedt, wir haben es vorhin ja schon angedeutet, ist ein Ort, den es heute so nicht mehr gibt,
nein.
Weil Groß-Grabenstedt geschleift worden ist. Kannst du dich erinnern, wann das erste Mal in deinem Leben als Kind und Jugendliche in Groß-Grabenstedt so ein Schatten kam, wo du gemerkt hast, jetzt verändert sich hier was? Wann fing das an?
Im Mai 1952. Dort begann dann eine Unruhe im Dorf. Ende Mai 1952 war dann diese sogenannte Aktion Ungeziefer. LKWs standen auf vielen Bauernhöfen. Die Großbauern bekamen die Auflage, innerhalb von 1,5 Stunden ihr Hab und Gut, was sie mitnehmen möchten, auf den LKW eben aufzuladen.
Hast du das selbst miterlebt?
Ich habe vom im Flur in einem Bauernhaus, in dem wir gewohnt haben, geschaut und sah das, konnte es damals, ich war 7 Jahre, konnte ich das noch gar nicht richtig einordnen, was ist denn da los? Ich habe nur diese Unruhe, die Unruhe auch, ich konnte jetzt auch keine, die Bauernfrau, die Bauersfrauen und die Kinder, mit denen ich gespielt habe, gar nicht mehr fragen, was ist das? Was ist da los? Warum so eine Unruhe? Und später dann hat mir da meine Mutter dann darüber erzählt und dann habe ich damals noch nicht alles verstanden.
Aber deine Spielkameraden waren plötzlich weg von einem Tag auf den anderen dann?
Einige.
Einige.
Einige waren einfach, waren weg. Ja. Ja, die mussten ja mit.
Ja.
Ja, und sie kamen ja dann, so wurde dann eben auch gesagt, zum Bahnhof nach Elmbeck. Dort wurden sie dann auf Güterwagen verladen und landeten dann in Eilenburg-Delitzsch und mussten sich dort eine neue Heimat aufbauen. Und das habe ich damals nicht verstanden. Warum?
Ja,
ja, warum musste also das so sein?
Im Mai 1952 organisierten die DDR-Behörden die erste große Zwangsaussiedlungsaktion entlang der innerdeutschen Grenze. Einer der offiziellen Tarnnamen: Aktion Ungeziefer. 1961 sollte eine weitere Welle folgen. Beide Male wurden Listen mit Namen von Menschen erstellt, die der DDR angeblich feindlich gesonnen seien. Offizielle Kriterien gab es nicht. Die Denunziation durch einen Nachbarn konnte ausreichen. In den Grenzgemeinden ging die Angst um. Schätzungen zufolge waren von den Zwangsaussiedlungen ca. 12.000 Menschen betroffen.
Nur kurios war, dass dann im Juni 1952, etwa 14 Tage, 3 Wochen danach, schon die LPG gegründet wurde.
Ja.
Die LPG-Einheit Grabenstedt. Aha. Denn die Bauern, die das Dorf verlassen mussten, einer hatte davon mitbekommen und ist dann bei Nacht und Nebel, wie man so schön sagt, dann nach Niedersachsen geflüchtet. Die Tiere mussten versorgt werden, die Felder mussten versorgt werden. Die Bauern waren ja nicht mehr da. Hm. Ja,
das heißt, es waren ja plötzlich auch Häuser frei,
es war
Platz.
Es war Platz, da konnten also jetzt junge Leute einziehen. Hm. Ja, und da war auf einmal wieder ganz viel Leben in Großgrabenstedt. Ja. Und man hat diese Schatten, die dann da waren, auf ein bisschen vergessen.
Ja,
ja.
Aber alle Großbauern waren weg?
Zwei Großbauern blieben, weil sie zu alt waren.
Ah, okay.
Ja, und die sind dann auch in Großgrabenstedt verstorben.
Ah.
Die letzte Bäuerin ist 1976 verstorben.
Mhm.
Ja, die wurde dann auch noch auf dem Friedhof in Großgrabenstedt beigesetzt.
Mhm. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es so weiterging im Dorf und auch für dich?
Naja, nun hatte ich ja nun schon gesagt, durch das Lehrlingswohnheim kamen nun auch sehr viele junge Menschen, die nun alle älter waren als ich jetzt nicht, aber man hat sich wohl gefühlt, die haben sich dort mit eingefügt. Ich ging ja dort in Großgrabenstedt noch zur Schule.
10 Jahre dort.
Bis 1953 und 1953 wurde dann unsere Schule aufgelöst und wir kamen zur Zentralschule nach Henningen.
Ja.
Ja, und ab 1953 und bis 1959 war ich dann also in der Schule in Henningen.
Und wie lange hast du mit deiner Mutter noch in Großgrabenstedt gelebt? Und was war der Grund, warum du dann aus Großgrabenstedt eigentlich weggegangen bist?
Ich habe in Henningen dann die Schule beendet, nach der 10. Klasse, und konnte sofort in Staßfurt mit dem Studium als Unterstufenlehrer beginnen.
Okay.
Sag, ja? 1961.
Okay.
Da lebten wir also noch in Großgrabenstedt, bin dann also von Groß-Gramstedt immer nach Salzwedel mit dem Taxi gefahren. Ja, denn ich musste ja zum Bahnhof und von da aus dann nach Stassfurt fahren.
Und das ging nur mit dem Taxi, ja?
Das 1961 ja. Ging das noch gar nicht ja. Anders, ja.
Okay.
Und kam dann 1964 wieder zurück nach Groß-Gramstedt.
Als junge Lehrerin.
Als junge Lehrerin, richtig, und hatte mich immer ein bisschen geweigert, wieder in Henningen als Lehrerin anzufangen.
In dem Ort und in der Schule, in der du selber warst?
Ja.
Das ist für dich hier alles auch sehr vertraut.
Ja.
Trotzdem weiß ich, dass du mir auch mal gesagt hast, also Henningen ist zwar nicht weit weg, aber Groß-Grabenstedt ist deine Heimat.
Groß-Grabenstedt ist meine Heimat, ja.
Und wann war der Punkt, als dass du aus Groß-Grabenstedt weg musstest dann?
Also ich habe in Groß-Grabenstedt gewohnt. Ich habe ja dann auch 1964 geheiratet.
Ja.
Ja, 1964 im August wurde dann auch mein Sohn Ralf geboren.
Ja.
Und habe also mit meiner Familie und meiner Mutter, kann man so sagen, noch in Groß-Grabenstedt gewohnt. Wir hatten so ein riesen Bauernhaus für uns ganz alleine.
Ja. Und die Kinder hatten die Straße für sich, ne?
Das war ein Abenteuerspielplatz.
Ja.
Ja, denn es ging ja dann nach dem Mauerbau 1961 in Berlin auch in meinem Dorf Groß-Grabenstedt abwärts.
Ja.
Ja, die Grenze kam weiter ins Dorf rein.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da kam der nächste Zaun.
Ach so.
Ja, und wieder ein Zaun, sodass unsere...
Eure Bewegungsfreiheit war eingeschränkt.
Die Bewegungsfreiheit war eingeschränkt. Mhm. Wir konnten also nicht mehr alle Wege nutzen. Mhm. Auch nicht unseren Einkaufsweg nach Kleingramstedt, der damals ja auch Schulweg für die Kleingramstedter war. Auch das war nicht mehr möglich. Wir mussten jetzt den großen Weg bis zur Chaussee hin und dann nach Kleingramstedt zum Einkaufen. Denn dort war dann der Konsum, beziehungsweise für meinen Sohn Ralf dann später auch der Kindergarten. Ich musste ihn ja da dann immer erst noch zum Kindergarten bringen.
Das heißt, das Grenzregime hat euch also auch gezwungen, große Umwege in Kauf zu nehmen.
Richtig.
Hast du mir nicht auch mal erzählt, dass ihr irgendwann so nah an der Hundelaufleine gewohnt habt?
Später in den 70er Jahren dann. Okay. In den 70er Jahren, das war furchtbar, ja, wenn man dann das Gekläffe der Hunde nachts dann gehört hat, ja.
Die Grenze wurde im Lauf der Jahre immer perfekter. Als Ergänzung wurden vor allem in den 1980er Jahren die sogenannten Hundelaufanlagen installiert. Die Tiere waren an jeweils rund 150 Meter lange parallel zur Grenze gespannte Drahtseile angebunden und sollten verdächtige Bewegungen innerhalb ihres Abschnitts aufspüren. Ihr Gebell war für die Bevölkerung in den Grenzorten eine furchteinflößende Lärmbelästigung. Flüchtlinge hingegen fürchteten die Trassenhunde, vor allem wegen ihrer Aggressivität.
Wie weit wart ihr davon weg?
20, 30 Meter.
Echt, ja?
Ja. Und da kam ja wieder die nächste Befestigung. Ja. Und immer wieder weiter. Mhm. Wenn wir dann schon manchmal die Achtertür, wie wir mal so sagten, jetzt aufgemacht haben, sah man dann schon den Zaun.
Ja.
Ja, und das war natürlich dann auch nicht mehr so schön. Von der Seite. Aber auf der anderen Seite, ja, man hatte sich doch noch so ein bisschen wohlgefühlt. Aber was dann eben kam, es durften ja auch nicht mehr Familien nach Groß-Grabenstedt, trotz LPG. Ja, die sind auch aus Groß-Grabenstedt, die Verwaltung ist aus Groß-Grabenstedt raus und ist dann nach Klein-Grabenstedt beziehungsweise später auch nach Hechstedt gezogen.
Ja.
So, dass dann wieder Freiräume waren. Es waren Häuser nicht mehr bewohnt, die durften auch gar nicht mehr bewohnt werden.
Durfte niemand nachziehen? Also wenn ein Haus leer war, durfte niemand Neues einziehen?
Durfte nicht. Was dann eben ab und zu denn mal war, das waren dann Offiziere von den Grenztruppen, die dann ihre Familie geholt haben und die blieben dann mal vielleicht ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder auch vielleicht länger. Ja, in dem Dorf, ja, die hatten ja dann auch Kinder, die dann mit zur Schule kamen. Hm. Aber es waren wenige.
Und kannst du dich erinnern, wann das erste Mal klar war, also auch offiziell euch als Einwohner von Großgrabenstedt, dass man euch gegenüber gesagt hat, das Dorf wird aufgegeben, also ihr müsst hier weg?
Ja, man hat es dann eben schon gesehen, aber wir haben uns eigentlich immer in unserer Wohnung wohlgefühlt. 1975 bekamen wir dann die Auflage, bitte sucht euch eine neue Wohnung. Ja. Und da kriegten wir dann natürlich das große Grübeln, wohin mit 6 Personen.
Zu 6 Personen, also du, dein Mann, eure drei Kinder
und meine Mutter.
Ah, okay. Und zu dem Zeitpunkt, ich muss kurz zwischenfragen, zu dem Zeitpunkt war da aber schon in Großgrabenstedt sichtbar, dass das Dorf verfällt?
Ja.
Ja? Ja. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, man hat dann eben auch gesehen, aber auch eben Kinder und Jugendliche, die dann eigentlich dann, dass diese Häuser als Abenteuerspielplatz sahen.
Du hast erzählt, deine Jungs haben in der verfallenen Kirche dann gespielt, ja?
Richtig, ja. Mhm. Nicht? Und auch die anderen Häuser, die dann nicht mehr bewohnt waren, ja, oder Teile, manche Teile, dann hat man gemerkt, also klar, wenn da nichts weiter unternommen wird, fällt das eben so zusammen. Ja, dann regnet es rein. Ja, das Dach war dann nicht mehr in Ordnung. Ja, und so, dass dann man gesehen hat, oh, das wird eine Ruine. Ja. Und dann hatten wir ja dann 1975 überlegt, was machen wir?
Schleifung. Der Begriff klingt harmlos. Fast verschleiert er seine Bedeutung, denn Schleifung, das klingt irgendwie nach Reparieren. Doch das Gegenteil war der Fall. Für die betroffenen Menschen hatte die Schleifung massive Folgen. Sie verloren ihre Heimat. Oft wurden sie zwangsweise umgesiedelt und ihre Häuser abgerissen. Geschliffen. Großgrabenstedt war übrigens nur eins von mehreren Dörfern, die in Sachsen-Anhalt von der Landkarte verschwanden. Mit der Schleifung wollte man an der innerdeutschen Grenze eine Sperrzone schaffen, die möglichst menschenleer und schon dadurch gut zu kontrollieren war.
Als die euch gesagt haben, ihr müsst raus, haben die euch gesagt, warum?
Nein.
Nicht?
Nein.
Nicht?
Nein, überhaupt gar nicht. Mhm. Überhaupt gar nicht. Da kam nie dieser Zusatz, das Dorf muss verschwinden oder das, wie man heute doch sagt, das Dorf muss geschliffen werden.
Ja.
Ja, warum eigentlich? Ja, aber dann selbst hat man ja auch gesehen, was ringsherum los war. Der Verfall war gegeben. Ja, und daraufhin haben wir dann gesagt, naja, hier können wir auch gar nicht mehr weiter leben. Dort, wohin? Hatte ich vorhin gesagt, wohin mit den 6 Personen? Ja, Ich habe hier an der Schule gearbeitet. Meine Kinder gingen hier zur Schule.
Ja.
Mein Mann hat hier in der LPG gearbeitet.
Ja. Also war klar, Henningen wäre vielleicht eine Option
ja,
für euch.
Ja, aber es war keine Möglichkeit, hier eine Wohnung zu finden. Mhm. Und dann auf einmal kamen dann von der LPG aus die Mitteilung, ihr könnt in Henningen bauen. Die LPG gibt euch 10.000 Mark und ihr könnt einfach bauen. Grund und Boden wird euch zur Verfügung gestellt. So, und dann haben wir angefangen mit dem Bauen.
Ja.
Ja, das war auch gar nicht so einfach. Diese 10.000 Mark, die waren schnell verschwunden. Ja. Keine schöne Zeit, das Bauen. Mhm. Wir haben ja damals immer noch sonnabends gearbeitet und wir haben dann immer versucht, in der Woche noch ein bisschen was zu erledigen, sodass dann Wochenende gebaut werden konnte. Aber wenn wir Steine hatten, hatten wir keinen Kalk. Wenn wir Kalk und Steine hatten, fehlte dann wieder irgendein anderer Baustoff. Es war nicht einfach, zu der damaligen Zeit zu bauen.
Mhm.
Wir haben 4 Jahre gebaut Und dann drängelte man schon, ihr müsst aus Groß-Gramstedt raus. Und ja, viele andere sind dann auch 1979, wir sind im Herbst 1979 aus Groß-Gramstedt ausgezogen. Oh, hier in Henning eingezogen, war noch nicht alles tipptopp, ja, aber es ging nicht anders. Wir hatten meine Mutter mitgenommen. Ja, die wollte gar nicht, die wollte in Groß-Gramstedt bleiben. Meine Schwiegermutter blieb in Groß-Gramstedt. Sie hat sich geweigert, Groß-Gramstedt auszuziehen.
Und haben die Behörden das zugelassen?
Die mussten das einfach zulassen. Ja. Und dann noch eine Frau, nicht, die blieb auch in einem Arbeiterwohnhaus und diese beiden blieben dann bis 1986.
Haben die da ganz alleine gewohnt?
Ganz alleine. Wir haben sie Schwiegermutter dann versorgt jetzt, ja, und auch Lene Wendland wurde dann ebenfalls von ihren Kindern noch versorgt. Und 1986 haben wir dann, war hier in Henning dann eine Wohnung frei und dann haben wir dann Schwiegermutter rübergeholt und es hat nicht lange gedauert. Dann waren auch diese beiden Häuser ganz schnell verschwunden. 1979 jetzt, als wir auszogen, drei Wochen später etwa, habe ich dann eben auch Schwiegermutter besucht, beziehungsweise wollte ich dann noch Dinge, die ich noch nicht mitgenommen hatte, holen, da war nichts mehr von den Häusern zu sehen.
Das heißt, die wurden platt gemacht. Richtig platt gemacht.
Ja, sie wurden geschliffen, wie man so schön sagt. Ja. Nicht? Ein Teil, was sie jetzt vorne, vor dem Dorf war, eine Kiesgrube, was man da eben nicht alles unterbekam, wurde einfach so in den Wald hineingeschoben.
Ja, was man bis heute zum Teil noch sieht. Ne?
Da sieht man heute noch so einige Sachen. Dann, wenn nicht gerade jetzt die Brennnessel und viele andere Pflanzen dort wachsen. Die Natur hat sich also alles wieder zurückgeholt, wie man so schön sagt. Ja, und
ja. Du hast gesagt, die Grenze kam euch ja immer näher, auch da im Grenzgebiet. Hast du das zu irgendeiner Zeit mal hinterfragt, dass das ja auch, ich meine nicht nur, weil es gruselig aussah, sondern dass das ja eigentlich völlig absurd war? Oder hat man das einfach so hingenommen damals?
Man hat es hingenommen. Man ist ja so in der Schule erzogen worden.
Ja.
Es musste so sein.
Ja.
Und das habe ich immer so hingenommen, bis nach der Wende.
Ja.
Dann wurde man natürlich ganz gewaltig stutzig und musste vollkommen umdenken.
Ja.
Ja. Es war nicht einfach.
Ja. Ja, du hast erzählt, auch weil dein Mann ja bei der SED-Kreisleitung gearbeitet hat, ne? Für dich vielleicht besonders schwer.
Und er ist damit gar nicht fertig geworden.
Ja. Wann ist der gestorben?
94.
Aber du, so nehme ich dich wahr, du hast das alles, das neue Leben ja gut für dich auch bewertest, ist vermutlich heute auch positiv, ne?
Richtig.
Du hast mir mal erzählt, dass ja Groß-Grabenstedt für dich wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Ja, das heißt, es ist deine Heimat. Und wenn man das manchmal so als Außenstehender sieht, Henningen ist ja 2 Kilometer nur weg. Man hat so das Gefühl, 2 Kilometer ist jetzt nicht weit. Aber ich nehme an dir wahr, dass für dich das Schleifen deines Heimatdorfes Groß-Grabenstedt wirklich ein Verlust deiner Heimat ist.
Richtig. Und es tat gewaltig weh. Ja, wenn man das immer wieder sah. Denn ich hatte ja schon ein paar Mal angedeutet, wir hatten da ja wirklich Natur pur. Ja, ringsherum die Wälder, ja, das war doch das, was man gewohnt war und was man eben auch geliebt hat. Ja, das war doch herrlich. Ja, super, nicht? Kein Lärm.
Ja.
Ja, die paar Fahrzeuge, die dann waren, die haben doch gar nicht so viel Krach gebracht jetzt, ja. Und auch die Armeefahrzeuge, die dann durchfuhren zu ihren Grenzposten. Ja, wir waren damals dann sehr gut bewacht. Wir konnten die Haustür auflassen. Das Fahrrad konnte auch mal draußen stehen bleiben. Oder die Haustür musste nicht unbedingt abgeschlossen werden.
Kam ja keiner rein. Ne?
Es kam keiner rein. Hm.
Jahrzehnte sind seit dem erzwungenen Wegzug aus Großgrabenstedt inzwischen vergangen. Doch den Schmerz über den Verlust spürt Ute Juschus bis heute.
Die Wunde ist spürbar. Denn wenn mir es hier in Henning manchmal zu viel wird, sei das jetzt mit meinem Grundstück oder mit meinen vielen ehrenamtlichen Ämtern, dann schließe ich einfach das Haus zu, nehme mein Fahrrad und fahre nach Großgrabenstedt. Dort finde ich wieder meine Ruhe, ja, meine innere Ruhe schau links, schau rechts, da wohnte die, da wohnte der, da wohnten meine Spielfreunde, da war meine Schule. Ja, und schon komme ich dann wieder auf einen Punkt runter und noch tiefer runter und fühle mich dann wieder wohl, bleibe manchmal eine Stunde oder noch länger, marschiere so ein bisschen Dorfstraße auf und ab. Oder gehe auch bis zur Summe, wo früher dann eben die Wassermühle war. Das beruhigt mich wieder. Und dann kann ich nach Hause fahren und fühle mich wieder wohl.
Ja.
In meinem Henningen, wie ich dann nur sage. Aber mein Großgrabenstedt bleibt mein Großgrabenstedt.
Die politischen Veränderungen von 1989 waren für Ute Juschus und ihre Familie keine leichte Zeit. Während im Rest der DDR viele Menschen ausgelassen den Fall der Grenze feierten, brach für sie eine Zeit der Ungewissheit und des Zweifels an. Es dauerte Wochen, bis sie sich endlich in den Westen traute. Allein.
Erstmal hatte man gewaltig zu tun, diesen Schritt aufzunehmen. Hm. Es war nicht einfach, denn man bekam ja immer wieder gesagt, warum die Grenze sein muss. Und als dann diese Öffnung war, habe ich lange gebraucht, um das irgendwie alles erst einmal zu verdauen.
Ja.
Es hat lange gedauert, bis ich überhaupt nach Niedersachsen gefahren bin.
Dann hast du dich nicht getraut?
Spontan von Salzwedel aus 71 lang alleine. Ich muss doch erst einmal sehen, was ist da los? Denn ich war ja als Kind in Niedersachsen, ja, also in Nienbergen, habe von meiner Mutter damals viel gehört über die Orte ringsherum. Mhm. Ja, bin ich spontan losgefahren und habe dann erst eine innere Unruhe. Wird das alles auch in Ordnung sein? Wirst du dich da auch zurechtfinden? Werden die Menschen dich dort auch anerkennen? Meine Männer, wie ich einfach so sage, meine Kinder und mein Mann, die wussten davon ja gar nichts.
Echt?
Ja, ich hatte in Salzwedel eine Beratung und dann habe ich gedacht, jetzt fährst du los.
Weißt du, wie viele Wochen nach der Grenzöffnung das war?
Das war lange, 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 lange. 4 Wochen.
Ja?
Ja, 4 Wochen.
Hattest du nicht vorher einfach eine Neugier?
Es war Neugier, ja. Es war wirklich eine Neugier, wie ich erst schon sagte. Mhm. Wirst du dort auch anerkennen? Mhm. Du bist doch, wie sagte man so schön, Ossi. Ja, aber als ich dann diese Reklame, die wir ja hier gar nicht kannten, sah. Es war ja Dezember. Es wurde ja früh dunkel und alles leuchtete. Ich bin dann in einen Laden gegangen und habe, glaube ich, bald eine halbe Stunde nur geguckt, was nimmst du denn jetzt überhaupt mit? Hm. Ja, weil man es gar nicht kannte. Ja, diese Helligkeit, diese vielen Farben, ja, es hatte mich alles ein bisschen erschlagen. Mhm. Und hier zu Hause haben meine Kinder und mein Mann dann gewartet und waren so froh, dass ich wieder da war.
Eine weitere Tour unternahm Ute Juschus an einen Ort ihrer Kindheit, im Rundlingsdorf Nienbergen, gelegen im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg, war sie vor 1952 oft mit ihrer Mutter gewesen. Der Ort lag direkt an der damals östlich von ihm verlaufenden Staatsgrenze zur DDR. Und er war von Großgrabenstedt aus über einen kurzen Fußweg zu erreichen.
Ja, ich denke, jetzt musste erst mal auch Nienbergen, weil das ja nun der nächste Ort von Großgrabenstedt war, ich musste da nämlich auch noch mal Nienbergen aufsuchen. Denn ich bin ja als Kind oft dann mit den Bauern bzw. Arbeitern nach Nienbergen gegangen.
Das ging noch in den frühen...
Bis 52 war alles noch möglich.
Ja. Kann ich mich richtig oder erinnere ich mich richtig, dass du da auch eine Begegnung hattest mit einer Verkäuferin? Erzähl mal bitte.
Richtig, richtig. Ne? Ich denke, jetzt musst du doch erstmal gucken, ob der Tante Emma Laden noch da ist.
In dem du als kleines Mädchen immer warst.
Ich bin ja immer gerne mitgegangen, weil es dort ja immer so ein bisschen Leckerli gab.
Ja.
Ja, mal ein Lutscher oder mal ein Luftballon. Dann bin ich einen Sonntag dann eben auch alleine erstmal auf Erkundungsfahrt und habe mein Auto stehen gelassen und bin dann erstmal zu Fuß gegangen. Und dann fand ich nämlich auch, ich konnte mich noch dran erinnern. Ne? Ich denke, hier war der Weg nach Großgrabenstedt und dort auf jetzt an dieser Straße muss der Tante-Emma-Laden gewesen sein.
Mhm.
Und Tatsache, da denke ich, das kann der nur da gewesen sein. Und dann war eine Frau und mehrere eigentlich auf der Straße. Und dann habe ich diese Menschen da angesprochen und habe überlegt dann, ich sage, hier muss doch irgendwo der Tante-Emma-Laden gewesen sein. Und dann hatten sie mir gesagt, ja, der war hier. Und dann, ich sage, den habe ich damals als Kind bis 1952 dann immer noch kennengelernt. Und da gab es dann auch immer ein Lutscher mit Luftballon und viele andere Sachen. Das war richtig schön. Und darum bin ich gerne immer mitgegangen.
Mhm.
Und die ältere Dame guckte mich dann an und dann sagte, ich sag ja, ich habe in Großgrabenstedt gewohnt. Guckt und guckt. Dann kannst doch du nur Ute sein. Ja, und dann war es noch die Tante Emma. Und sie hieß ja wirklich Emma Holz. Ja.
Ach so.
Ja, ja. Mhm. Und darum eben Tante Emma Laden.
Ja.
Denn die Besitzerin war eben Emma. Ja.
Ja.
Ja, und ich hatte noch lange Jahre zu ihr Kontakt.
Ja.
Bin dann sehr oft dann immer noch rübergefahren, auch viele andere Menschen habe ich dort kennengelernt und habe dann eben gemerkt, die sind ganz, ganz nett und mit denen kann man eben auch befreundet sein. Und leider ist dann eben Tante Emma dann auch verstorben und viele andere, die ich dann eben auch zu der damaligen Zeit kennengelernt habe, leben nun auch schon nicht mehr.
Und wie bewertest du heute dieses Leben in dieser Grenzsituation? Ihr hattet ja wirklich eine verschärfte Grenzsituation.
Ja, ja, ja.
Aus heutiger Sicht würde ich immer sagen, das war doch Irrsinn.
Ja.
Kaum noch vorstellbar aus heutiger Perspektive, ne?
Das stimmt. Mhm. Ja, denn wenn man das dann immer noch wieder sieht, habe ich jetzt hier nicht bei, also das ganze Grenzsicherheitsproblem,
ja,
was da so war. Warum? Warum musste das denn sein? Ja, dieses Warum kam mir immer wieder in den Kopf. Ja, warum? Ja.
Aber erst nach der Wiedervereinigung.
Nach der Wiedervereinigung dann überhaupt erst, ja, vorher musste das eben so sein. Und dann kam dann eben wirklich das Hinterfragen. Ich verstehe das gar nicht. Warum? Ja, das sind doch Menschen wie wir auch. Ja.
Ich denke manchmal so, diese tiefe Liebe, die du zu Groß-Grabenstedt empfindest, wenn wir manchmal hier heute über Flüchtlinge sprechen, die von aus Syrien oder so kommen, ich denke, die haben ja alle mindestens einen Heimatverlust hinter sich, und zwar einen viel schlimmeren als du.
Ja.
Ja. Wer freiwillig seine Heimat aufgibt, der hat ja was verloren, und niemand macht sowas doch aus freien Stücken.
Ja, das ist, so sehe ich das auch.
Versuchst du das bei Führungen, wenn du in Groß-Grabenstedt bist, den Leuten auch so ein bisschen näher zu bringen, dass das eigentlich ein total aktuelles Thema ist?
Ja.
Der Heimatverlust?
Dann kommen manche Besucher ja sogar selbst drauf. Ja, die bringen das dann mit in diese Runde rein. Ja, und das finde ich dann irgendwie so toll. Ja, das ist, nicht? Ich sag so, ja.
Ja.
So ist das.
Wir sind nochmal zurück nach Groß-Grabenstedt gefahren. Hier findet Ute Juschus ihre innere Mitte wieder, denn das Gespräch hat sie aufgewühlt.
Du hast mir mal erzählt, dass du es manchmal als unangenehm empfindest, wenn im Frühling so viele Städter hierher kommen und Bärlauch suchen. Warum ist das für dich eigentlich komisch?
Es ist schon komisch, denn wenn ich dann mal wieder da bin und frage, wisst ihr überhaupt, was hier los war oder was das hier mal war? Nein, die wissen nur, hier wächst Bärlauch und alles andere ist denen ganz egal.
Das heißt, die Leute wissen das gar nicht.
Die wissen gar nicht, dass hier mal ein Dorf war und ein Dorf, das eben so nach und nach geschliffen wurde.
Deshalb kämpft Ute Juschus auch gegen das Vergessen. Regelmäßig führt sie Wandergruppen durch ihr Groß-Grabenstedt. Um ihre Erinnerungen zu bewahren, hat sie irgendwann von hier etwas mitgenommen. Eine Pflanze, die sie in Groß-Grabenstedt ausgrub und in Henningen wieder einsetzte.
Ja, dann habe ich mir dann einfach mal eine Pflanze mitgenommen nach Henning. Und der Winterschachtelhalm, der mag mich. Der kommt aus allen Ecken und Fugen immer wieder raus.
Das heißt, du hast ein Stückchen Heimat von
mit nach Hause genommen.
Mit nach Henningen genommen?
Mit nach Henning, ja, in meinem anderen Zuhause.
Ja.
Das war, als das grüne Band noch grau war. Grenzgeschichten. Eine Podcast-Reihe, herausgegeben vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. Autorin Ines Godatzka, Redaktion Christine von Bose und Ines Godatzka. Produktion Hard Worker Studios im Lichthaus Halle Saale. Produktionsleitung, Schnitt und Ton Julian Buch. Komposition und Piano des Titeltracks Frieden Julia Buch. Sprecher Peter Godatzka. Die Podcast-Reihe ist Teil des Projekts Erinnerungskultur und Engagement am Grünen Band, das aus Mitteln der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird. Die Interviews mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen entstanden mit finanzieller Unterstützung des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Johannes Beleites. Die verwendeten O-Töne von Personen der Zeitgeschichte hat das Bundesarchiv Berlin zur Verfügung gestellt. Alle Quellen wurden nach bestem Gewissen geprüft und gekennzeichnet. Bei berechtigten Ansprüchen am in diesem Podcast veröffentlichten Material wird gebeten, sich an die Herausgeber zu wenden. Titelbild: Collage von Nico Ludwig aus Böckwitz. Die in den Shownotes beigefügten Fotos haben die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus ihren Privatarchiven zur Verfügung gestellt.